Aha, they smash it.
Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Und heute mit einem normalen Start. Ich glaube, die letzten drei Folgen waren das, wo wir einfach mit einem Gespräch gestartet sind. Hä? Weil wir dachten, das wäre cool.
Ja, aber ich habe doch gerade gesagt, aha, they smash it.
Okay, dann lassen wir das drin.
Nein, das war ja, oh Gott, wie peinlich. Ja, egal.
Ja, weil beim Schneiden, da fällt einem ja irgendwie auf, da denkt man, oh, lass das mal drin lassen. Warum, ja, nicht mal einfach Gespräche starten?
Ja, okay. Mir ist ein bisschen übel. Irgendwie.
Übel? Ja. So bauchmäßig?
Ja,
also
ich hab,
so übergeben.
Kennst du so Tage, also zum Festhalten, in NRW geht die Welt heute unter. Ja. Regen ohne Ende. Krefeld und hier so der Niederrhein ist schrammt gerade so an dieser Unwetterkatastrophe vorbei.
Die hatten jetzt letztens
richtig, erst. Vor knapp zwei Wochen. Jetzt, Köln ist ja richtig heftig betroffen.
Ja,
und
Düsseldorf, Erkrath.
Kreis Mettmann, ja, in Erkrath ist es ja mega abgegangen. Ja. Ne? Wir haben gerade gelesen, ein Feuerwehrmann scheint entweder verschwunden zu sein oder sogar ertrunken, eben im Sauerland.
Ja,
und das
genau.
Auch noch als Einsatzkraft, das ist ganz schön bitter. Also vielen, vielen Dank an all diese Leute da draußen, die so viel Engagement mit sich bringen. Und ich glaube, gerade hier in Deutschland, wenn du kein Ehrenamt ausübst, das läuft irgendwie so nebenbei und ich glaube, wir merken oder ich habe an mir bemerkt, ich schnall gar nicht, wie wichtig das ist für die Struktur, die wir einfach in diesem Land haben und von daher vielen Dank an vor allem alle Leute, die irgendwie bei der Freiwilligen Feuerwehr sind und auch bei der Berufsfeuerwehr natürlich, das ist echt, echt krass und naja, aber aufgrund des Wetters habe ich heute Scheiße gefressen.
Was hat das Wetter damit zu tun?
Ja, weil irgendwie draußen so bläh Wetter und ich habe dann gedacht, okay, bestell mal eine
Dann essen auch so bläh.
Ich brauche irgendwas, was mich aufheitert und fälschlicherweise dachte ich, dass viele Kalorien, übermäßig viel Käse dabei helfen würde. Also habe ich eine geile Pide bei unserem Murat bestellt. Also,
unser Murat.
Ja, der heißt ja gar nicht Murat.
Nee.
Er ist einfach nur ein Türke.
Ja.
Und hat, glaube ich, so den besten türkischen Laden hier so in der Ecke.
Auf der Straße auf jeden Fall.
Ja, auf dieser Straße.
Wir sind ja in Krefeld, hier gibt es auf jeden Fall eine andere Läden. Ja,
ja, dann habe ich also Pide gegessen, viel zu viel im Übrigen. Mir war richtig schlecht, kennst du das? Und ich habe einfach weiter gegessen.
Das, also wenn mir schlecht ist, höre ich halt auf.
Nee, ich nicht. Ich mache einfach weiter, bis ich bin eine Kämpferin.
Raf, die Unersättliche.
Und dann bist du hergekommen und dann habe ich dich noch dazu überredet, mit mir Süßigkeiten einkaufen zu gehen. Aber wie es halt immer so ist bei mir, es ist nicht so wirklich süß geworden, sondern eher salzig und fettig.
Ja. Es ist auch einfach verrückt. Also Mitte Juli, wir sind mitten im Hochsommer und dann sowas. Ein Kumpel von mir, der wohnt halt in Erkrath, hört, glaube ich, auch, meine ich, Schei und Rauch. Grüße gerne raus an Daniel.
Shoutout, Daniel. Du bist der beste Daniel.
Und ich habe ihm halt so gesagt, so, ey, Daniel, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht irgendwie untergegangen oder so. Der Keller hat überlebt, hoffentlich, und er so. Und das ist halt das Verrückte an diesen Naturkräften. Und Wasser ist einfach unberechenbar. Er hat gesagt, nö, bei uns ist alles gut. Aber beim Nachbarn nicht. Es ist einfach ein Meter weiter. So,
ja.
Da ist der Keller komplett unter Wasser und alles. Ich finde es so faszinierend. Oder hier vorne bei Werder Niederrhein, wo wir gerade aufnehmen, der Balkon. Außer so einem kleinen Loch ist da nichts, wo Wasser abläuft. Aber da ist nichts, obwohl es den ganzen Tag da drauf regnet. Da ist nichts zum Versickern. Und das finde ich einfach faszinierend.
Das Unfassbare.
Ja, es ist unglaublich krass.
Wir können es ja im Prinzip auch droppen. Nächste Woche werden wir endlich wieder Gäste hier bei Schei und Rauch. Und zwar Feuerwehrleute.
Ja.
Und wir haben sie eingeladen, weil sie auch unsere Talkgäste bei Werder Niederrhein waren. Und die haben so eine geile Story gehabt und so Hammer erzählt. Ich will gar nichts vorab wegnehmen, weil die beiden Jungs, die sind so lustig. Ich habe mich weggelacht. Eine komplette Stunde habe ich mich mit denen weggelacht.
Freiwillige Feuerwehr, ne?
Einer ist bei der Berufsfeuerwehr und bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist auch dafür zuständig, die neuen sozusagen Feuerwehrleute und Anwärter auszubilden.
Ja.
Und wir haben uns abseits der Sendung, muss ich gestehen, das gibt es dann exklusiv bei Schei und Rauch, auch darüber unterhalten, wie eigentlich Kanacken, wie ich es ja auch bin, mit Feuerwehr umgehen. Also auch gerade so die ganzen syrischen Flüchtlinge und was die für Scheiße mit denen schon erlebt haben und so, wo ich dann, ich habe denen so zugehört und gedacht, oh, das sieht meinen Landsleuten echt ähnlich. Aber ich habe sie dann auch aufklären können und sagen können, ey, pass auf, das ist so toll, dass wir das in Deutschland haben, also die Freiwillige Feuerwehr oder generell Einsatzkräfte, so unter so einer Struktur kennen wir das einfach dort gar nicht. Ne? Und die haben zum Beispiel auch kurz mal davon erzählt, dass es schon des Öfteren mal vorgekommen ist scheinbar, dass dann eben, wenn so ein Einsatz war, bei zum Beispiel einem Flüchtlingsheim oder einer Unterkunft oder generell bei Menschen mit so einem Migrationshintergrund, dass denen auch manchmal die Schläuche so aus den Händen gerissen werden und dass die Leute versuchen, das Feuer selbst zu löschen. Das kommt aus diesem tiefen Misstrauen gegenüber offiziellen Behörden oder offiziellen Stellen. Also du weißt ja, ich habe das schon des Öfteren erwähnt, in unseren Ländern, also ich spreche jetzt mal konkret von Syrien, ist Korruption gang und gäbe und irgendwie auch eine Art System, ironischerweise. Mhm. Aber das führt dazu, dass die Leute kein großes Vertrauen haben. Mediziner genießen tatsächlich noch ein großes Vertrauen oder mit das größte Vertrauen, aber sowas wie Polizei und generell Einsatzkräfte, also auch sowas wie eine Feuerwehr und so, da wird es halt schon schwierig, ne? Also Ehrenamt bezieht sich da auf Nachbarschaft einfach und deswegen verstehen die das oftmals hier nicht. Aber super spannend, was die mir so alles erzählt haben.
Ja, umso trauriger ist es, dass, also da muss man auch einfach mal selbstkritisch sein, ich als Journalist, aber auch wir als Medien, das höre ich gerade zum ersten Mal, habe aber schon tausendmal darüber berichtet, wie es solche Zwischenfälle gab, die teilweise dann auch in Gewalt ausgeartet sind.
Ja.
Ja, und da auch einfach mal selbstkritisch sein und sagen, ja gut, schlecht recherchiert.
Naja, es ist nicht schlecht recherchiert, es ist einfach, wir müssen uns in allem, was wir tun, oh, ich weiß, das nervt, weil mir oft gesagt wird, Raff, du nervst damit. Aber man muss sich fragen, warum ist etwas, wie es ist?
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass jeder Flüchtling, der einem Feuerwehrmann den Schlauch wegnimmt, glaubt, oh mein Gott, ich muss jetzt meine Wohnung retten. Der eine ist vielleicht besoffen, der andere hat einfach Bock auf Palaver, der andere will ein Held sein, was weiß ich. Aber all diese Optionen sozusagen gibt es. Und es gibt auch die Option, und das will ich wirklich eindringlich sagen, des Misstrauens. Ganz besonders, wenn das Menschen sind, die vor Krieg geflüchtet sind und auf ihrem Weg oder auf dieser Flucht eben Dinge erlebt haben, wie wir sie alle im Fernsehen gesehen haben. Sei es, dass sie einfach auf offenem Meer weggedrängt werden. Ja, ja? Das muss man sich mal, genau, das muss man sich mal überlegen. Du hockst in dem Boot mit deinen kleinen Kindern und du siehst weiße Europäer dich und deine Familie zurück aufs Meer.
Ja,
also krank.
Du denkst, ach krass, guck mal, die retten uns jetzt und dann bam.
Ja,
pushen
stell dir
sie
mal vor,
zurück.
Wir hätten Titanic geguckt und diese ganzen Bötchen, die zurückgekommen waren, hätten Rose gar nicht mitgenommen, sondern ihr einfach den Stinkefinger gezeigt.
Zurückgeschoben.
So. Geh
auf
weg.
Deine Tür.
Ja, Mann.
Guck nach Jack.
So, oder wir haben auch die Bilder aus, ich glaube, Ungarn damals gesehen, ne, wo sogar eine Journalistin, ich verkneife mir den Kommentar, eine Journalistin, die einem Vater, der sein Kind auf dem Arm trägt und rennt um sein Leben, ein Bein stellt, damit sie tolle Aufnahmen hat. Schäm dich. Ich meine, sie hört mit Sicherheit nicht diesen Podcast, aber schäm dich. So, und wenn du all das siehst, hast du dann möglicherweise eben dieses Misstrauen, ne? Journalisten gegenüber, Polizisten gegenüber. Ich habe heute noch gelesen, dass die bereits dritte rechte Chatgruppe bei der Berliner Polizei heute oder gestern aufgeflogen ist, wo ich mir denke, es ist lustig, dass die Polizei dann vermeldet, dass sie eben gegen die Polizei ermittelt, wo ich mir denke, da vertraue ich natürlich überhaupt nicht drauf.
Ja, absolut nicht. Ja, und vor allem, es ist ja auch neben diesen ganzen Misstrauen gegenüber den Behörden, du hast ja schon gesagt, die Menschen haben so viel erlebt, die haben Krieg erlebt und dann siehst du, wie dein eigenes Haus brennt. Vielleicht kriegst du dann irgendwie so ein Flashback und fühlst dich zurück in den Krieg versetzt und denkst dir, okay, ich muss jetzt hier was tun und reißt dem dann halt das ich will immer C-Rohr sagen, weil in Feuerwehrpressemitteilungen steht immer genau das Rohr beschrieben, was das für ein Rohr ist. Diesmal ist es das C-Rohr.
A, B, C, okay, ja.
Ich glaube, das A-Rohr ist klein und das C-Rohr ist besonders groß.
Aber siehst du dieses eben, warum es etwas wie es ist, ist ja auch wichtig für uns zwei und für die Gäste, die wir ja dann auch oft bei Chai und Rauch haben. Und umso mehr freue ich mich, dass die Jungs von der Feuerwehr bei uns zu Gast sein werden, weil sie, und so begann das Gespräch, ich habe halt gefragt, warum so wenig Ausländer bei der Feuerwehr sind. Und die haben mir ein paar Storys erzählt und jetzt auch aktuell eine Geschichte, die mich so krass gerührt hat und wo ich so unglaublich dankbar war und mir dachte, ey, das kann einfach nicht sein, dass wir mit Menschen, die so ein Ehrenamt oder eben auch als Berufsfeuerwehr so einen Job irgendwie ausüben, dass wir, also da werde ich wirklich patriotisch und da muss ich auch sagen, das ist ja auch Hammer, dass du solche Leute irgendwie bei dir hast, ne? Und das waren ja, das waren auch Feuerwehrleute, die selbst von diesem heftigen Starkregen betroffen waren, die erstmal selber irgendwie einen Keller hatten, der voll war und die räumen nicht ihren Scheiß weg, die rennen erstmal raus und unterstützen Nachbarn und eben alle Leute, die gerade in der Stadt Hilfe brauchen und auch vorbehalten Seite gegenüber zum Beispiel Migranten. Also ich kann das natürlich absolut nachvollziehen, dass die sich denken, hier Flüchtlingsheim löschen, die sind alle immer scheiße zu uns. Klar denken die Feuerwehrleute so, wenn die da hinfahren, irgendwie unter dem Risiko ihr Leben aufgeben zu müssen, also das klingt jetzt übertrieben, aber das kann ja passieren, kommen da an und dann werden denen da die Schläuche aus den Händen gerissen. Klar, dass die das nervt und sich denken, warum sind die so undankbar? Deswegen war es mir halt wichtig, denen zu erklären, woher das möglicherweise kommen kann. Ja, ne? Und die waren da total offen, haben da hingehört und gemeint, ey, ja, krasser, so haben wir das noch gar nicht gesehen und die Kommunikation hat einfach so noch nicht stattgefunden und deswegen gibt es Chai und Rauch.
Großartig.
Ende.
Witzige Ironie bei dem Ganzen ist ja so bei Grundschülern und Grundschülerinnen, wenn du so fragst, was ist so euer Traumjob, da kommt ja immer Polizist, Polizistin, Pilot, Pilotin, aber auch oft Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau.
Ja.
Und heute gibt es einen Riesenmangel an Feuerwehrleuten. Also dieser Wunsch hält sich nicht so lange offensichtlich.
Und dabei ist das, also meines Erachtens, ein sehr, sehr, sehr gut bezahlter Job.
Ja, also ich weiß von diesem Mangel vor allem bei der freiwilligen Feuerwehr. Bei der Berufsfeuerwehr bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber bei der freiwilligen Feuerwehr gibt es einen Riesenmangel, Riesenmangel.
Ja, Ehrenamt halt. Ne? Ja. Es ist so süß, weil mein kleiner Bruder, der ist auch ein, zu Karneval vor 2 Jahren, glaube ich, wollte er unbedingt als Feuerwehrmann verkleidet sein. Und im letzten Jahr war er dann Polizist und er hat auch ein Polizistenfahrrad. Also er lebt das komplett aus. Das ist so. Und ich denke mir so, oh Bro, so im wahrsten Sinne des Wortes, Bro, sei froh, dass du blonde Haare und blaue Augen hast. So, das, wir reden nochmal darüber in 15 bis 20 Jahren. Aber nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich super wichtig, dass Migranten einfach auch, ja, nicht nur diese Arbeit machen, sondern sich auch einfach engagieren.
Klar, ist ja ein Teil der Integration am Ende des Tages. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass bei uns im Schützenverein auch ein paar Menschen zumindest mit Migrationshintergrund sind. Mhm. Klar, es ist eine Minderheit, aber es ist trotzdem cool, dass sie sich daran trauen, weil es ja wirklich teilweise, es ist ja für manche wirklich ein Kulturschock. Du kommst da hin und denkst dir so, what the fuck is going on?
Wobei ich muss sagen, als arabische Frau war das für mich nicht so ein krasser Kulturschock. Als Ostfriesin war das ein Kulturschock für mich, dieses ganze Schützenwesen. Und jetzt ehre ich das irgendwie sehr, weil ich ja aus einer Stadt komme, wo das Schützenwesen ganz groß ist. Und wenn man einmal verstanden hat, worum es geht, ich sag dir, da sind so heftig krasse Parallelen zur arabischen Kultur drin. Und ich finde es mega, dass ihr da auch euch öffnet und offen seid. Und ich habe auch den Eindruck, dass generell das Schützenwesen aber auch schon sich sehr, sehr, sehr krass geöffnet hat. Also Homosexuellen gegenüber, wie viele schwule Schützenkönige hatten wir jetzt? Ja, Frauen gegenüber ist mir noch ein bisschen reservierter, aber immerhin kann Nacken und Homosexuelle.
Homosexuelle
dürfen.
Ist okay, Frauen
nein. Nein, das geht nicht.
Das mit der Gleichberechtigung, da überspringt man erstmal was.
Aber auch da muss ich gestehen, ich kann das sogar ein bisschen nachvollziehen.
Naja, es ist, also ich kann aus Erfahrung sprechen, es ist halt eine Art Locker-Room-Talk. Also du kannst mir erzählen, was du willst, wenn du dich mit deinen Mädels triffst und mit deinen besten Freundinnen, hast du einfach andere Gespräche, als
und
wenn du
wie?
Dich, ja, genau. Und es ist auch in meinen Augen gar nicht diskriminierend gemeint, aber es gibt halt einfach so Talks, so wenn wir uns am Sonntag treffen und wir
Frühshoppen,
genau.
Das ist übrigens nicht einkaufen gehen, Leute.
Nee, Frühshoppen, sonntags eher schwierig. Es ist, es wird auch mit SCH geschrieben. Es ist früh mal ein paar Hopfentorpedos verhaften. Mal ordentlich ein Wegorgeln.
Mann, Sascha, das hat sich, was? Ich dachte, es geht nur ums Trinken.
Es geht nur ums Trinken, ja. Und da sind halt Gespräche, weil klar, da gibt es viele Gespräche, wo du denkst, okay, das würde jetzt mit Frauen genauso funktionieren. Aber es gibt halt manche Sachen, weiß ich nicht, da ist das Vibing ein anderes. So zwischen uns, wenn jetzt hier noch ein dritter Fremder dabei wäre, hätten wir auch ganz andere Gespräche. Und es ist schwierig zu erklären, ohne dabei diskriminierend rüberzukommen. Aber ich glaube, du verstehst mich und
voll,
ich hoffe, unsere Hörerin und Hörer verstehen mich auch.
Nee, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Nicht nur, also jetzt nicht, weil du da so drin steckst, sondern weil ich ja auch einfach dieses ganze Schützenwesen-Ding einfach aus der Stadt kenne, in der ich lebe, nämlich Neuss.
Ja.
Und das ist da, also das ist da so ein wichtiges Gut und ich finde es wunderschön und ich habe sogar den Eindruck, gerade ich als Junge, es geht gar nicht darum, dass ich Ausländerin bin oder eine Frau. Ich glaube eher, weil ich jung bin und immer so die Gespräche gesucht habe und oftmals auch so Sachen gefragt habe wie, ja, warum macht ihr das? Und das gibt für mich keinen Sinn. Und durch die Kontakte, durch die Gespräche ist mir einfach mal bewusst geworden, A, was das bedeutet, was das ersetzt. Auch das ist ganz wichtig, was das eigentlich ersetzen soll, in Anführungsstrichen, in der Gesellschaft.
Zum Beispiel?
Ich habe dir das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin mal auf Schützen, also auf so einen Schützenzug gestoßen in der Kneipe und ich habe mich dann einfach mal mit denen unterhalten und dann sitzen da einfach diese erwachsenen, erfolgreichen Männer mit Tränen in den Augen, wenn sie darüber erzählen, wie wichtig ihnen diese, ja, ich will es fast schon Arbeit nennen, weil das ist nicht nur, wenn Schützenfest ist, dass man zusammenkommt. Die treffen sich in der Woche, haben so richtig Sitzung und so richtig mit so hier Protokoll. Und das ist richtig Arbeit. Und es gab zum Beispiel einen in diesem Schützenzug oder ja in dieser Gruppe, der hatte seine Frau verloren und hatte dann irgendwann auch einen Schlaganfall. Und sein Haus musste halt schnellstmöglich irgendwie für ihn so präpariert werden, dass er überhaupt in die Wohnung oder in das Haus reinkommt. Ja, und so ein rollstuhlgerechter beziehungsweise so ein... Wie nennt man das? Ja, nicht unbedingt.
Barrierefrei?
Ja, genau. Ein barrierefreier Zugang zum Haus war wichtig. Und da haben sich seine Schützenzug-Jungs, wie auch immer, mit seinen Kameraden.
Schützenkameraden, ja.
Genau, zusammengetan und da irgendwie innerhalb von anderthalb Wochen oder so in ihrer Freizeit da alles umgebaut und umgestellt. Und deren Frauen haben dem irgendwie immer Essen gemacht und also ihn so richtig durch diese ganze Trauerphase begleitet und so. Und ich dachte mir, ey, so in der arabischen Kultur, auch wenn wir jetzt keine Schützenkultur haben, ist das auch so. Also die Gemeinschaft ist einfach da und ich glaube, dass das in Deutschland ein bisschen abhanden kommt und dass das Schützenwesen, aber auch eben das Engagement zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr oder so. Oder Karneval, ganz genau. Oder auch Sport ist ja in Deutschland auch in Vereinen sehr oft gebündelt.
Deutschland ist so das Vereinsland überhaupt.
Ja, und das ist, also wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und einfach mit den Menschen darüber spricht, erkennst du echt die Schönheit dieser dieser Struktur und auch dieser Kultur irgendwie, ne? Und es ist halt sehr deutsch. Du musst halt irgendwo offiziell vorständig werden und dann bist du, wenn du bestehst und wenn du fleißig bist, Teil dessen so. Bei Arabern bist du geboren und dann gehörst du aber dazu.
Manchmal musst du nicht mal fleißig sein, dann bist du einfach Schütze-Arsch.
Ja, so nennt sich das. Aber diese Schützen, von denen ich gerade erzählt habe, haben sich, ich will nicht sagen beklagt, aber waren dann noch sehr traurig darüber, weil sie mir dann so erzählten, die haben schon den Eindruck, dass die ganzen Jungen, die nachkommen, schon das Ziel haben, irgendwie, ne, also es geht ums Trinken, es geht ums Zusammenkommen eben zum Saufen, es geht zum Feiern, es geht um das Schützenfest und so. Und dass das Engagement nebenher, das läuft also eben, wie geht es meinen Kameraden? Was brauchen sie? Ja, dann bauen wir dir halt eben diese barrierefreie Treppe oder wir organisieren dir irgendwie, weiß ich nicht, dies und jenes oder was auch immer. Also und die haben sich sehr darüber gefreut, dass ich sie das auch alles so gefragt habe, was mich ein bisschen erstaunt hat. Also sie hatten richtig Spaß dabei, mir das so alles zu erzählen und sich zu erklären, dass sie die Chance gekriegt haben zu sagen, ey, wir saufen hier nicht nur und spazieren irgendwie mit einem Gewehr durch die Gegend. Ja. Da steckt auch Geschichte der eigenen Familie hinter und viele von denen, da ist der Großvater oder der Vater und der Onkel, die sind da alle drin und sind stolz auf ihre Söhne, die dann nachkommen. Ich meine, wem erzähle ich das? Du bist ja Teil dessen.
Es sind halt eigentlich sogar sehr ähnliche Rituale. Ich meine, so in der Nahost-Community, da kommt man ja auch zusammen.
Ja.
Da trinkt man dann halt meistens Tee und nicht Bier, aber man isst zusammen, man quatscht, man raucht eine Wasserpfeife, weiß ich nicht. Und bei uns trinkt man halt ein Bierchen, aber man trifft sich nicht wegen des Bierchens, sondern wegen den Gesprächen, wegen den Leuten, die man nicht so oft sieht. Was ich aber nachvollziehen kann, ist, dass es bei vielen jüngeren Kameraden oder bei potenziellen neuen Kameraden nicht so viel Motivation, / Engagement gibt. Aber ich glaube, das ist für mich zumindest ein sehr grundlegendes strukturelles Problem, weil du halt heutzutage, früher war es so, mit 16 hast du deine Ausbildung angefangen. So, und dann warst du im Job. Und dann konntest du dich auch engagieren für sowas und du warst ja trotzdem jung. Ne? Mit 16, 17 Jahren bist du ja jung.
Ja.
Und heute, du studierst, dann bist du vielleicht noch im Fußballverein.
Im
dann
Ausland
hast du noch, genau, dann hast du noch einen Nebenjob oder vielleicht noch einen Nebenjob.
Und zwei Freundinnen.
Zwei Freundinnen mindestens.
Ja.
Kumpels, die sich treffen wollen, dann willst du aber auch feiern und dann hast du aber auch Ganztagsschule und bisher ist um 17 Uhr zu Hause, musst dann auch Hausaufgaben machen.
Und du willst noch TikTok-Star sein.
So,
und
TikTok-Star, Influencerin sein. Ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe in meinem Umfeld viele Lehrerinnen und Lehrer und die erzählen mir genau das. Es geht nur noch um Zahlen. Es geht nicht mehr um die Schülerinnen und Schüler. Es geht einfach nur noch um Zahlen. Die Noten müssen stimmen. Und du musst die dahin pressen, diese Schülerinnen und Schüler.
Ja.
Und da muss man halt, glaube ich, irgendwie wegkommen.
Ich finde das schön, dass wir darüber reden, weil das mir auch wieder gezeigt hat, was für Klischees oder auch Vorurteile ich oftmals so hatte, auch so gerade dieser ganzen Schützenkultur gegenüber oder, ja. Das bezieht sich nicht nur auf die Schützen, ne, sondern also ich habe das so ein bisschen belächelt irgendwie und ich gebe das offen und ehrlich zu. Mich hat es auch ein bisschen gegruselt, diese Männer zu sehen, die alle gleich gekleidet sind, die da mit ihren Gewehren oder ihren, ja, es sah für mich mal aus wie so Schrotflinten irgendwie, ne? Dann so im Gleichmarsch so patrouillieren und durch die Straßen gehen und das hat schon, ich gebe das ehrlich zu, ne? Das hat schon ein bisschen Unbehagen in mir ausgelöst, aber mir war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass es das ja auch schon lange vor der NS-Zeit in Deutschland gab, ne? Erst wenn du all das verstehst, weißt du, was ich spannend finden würde? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es mit Sicherheit auch Schützen gegeben hat, in den Zeiten, also jetzt noch vor dem Krieg, aber so während des NS-Regimes sozusagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch welche gab, die ihre vielleicht sogar ihre, also ich weiß nicht, ob Juden damals, weil das Schützenwesen kommt ja eigentlich schon aus diesem Christlichen heraus. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es damals auch Schützen gegeben hat, die gesagt haben, boah, das finden wir eigentlich gar nicht gut und eigentlich sind wir doch so, together, ja, forever und so.
Also in meiner Kompanie nennt sich das, also unsere, ja, Gruppierung sozusagen, in Neuss heißt es Zug.
Ja.
Ich war damals nicht dabei, aber wir haben sozusagen Juden versteckt damals.
Ja.
Obwohl man beim Antreten musste ein Hakenkreuz Wimpel, so ein Fähnchen, musste an der Fahne, jede Kompanie hat eine eigene Fahne, da musste ein Hakenkreuz mit dran. Also du hast quasi morgens die Juden versteckt und nachmittags musstest du mit dem Hakenkreuz um die Häuser ziehen.
Da reden wir viel zu wenig drüber, finde ich. Und ich finde das unglaublich spannend und ich weiß nicht, kannst du nicht jemanden aus deiner Kompanie einladen mal zum Talk?
Ich kann mal fragen, ja, aber diese ganzen Geschichten von ganz früher kennen noch ganz wenige, weil
ja, aber so
immer
jemanden,
weniger und immer älter, ne?
Ja, aber umso wichtiger, dass wir dann sozusagen unseren Beitrag leisten und das irgendwie festhalten, ne? Und auch das Leuten eröffnen, die ähnlich wie ich vielleicht vor einigen Jahren noch dachte, das finde ich irgendwie komisch und so. Also das hat Potenzial und ich habe ja auch schon von den Dividenden erzählt, ne? Ja. Das ist diese Kompanie oder dieser Zug, den es in Neuss gibt. Da sind Juden bei, da sind Muslime bei, da sind auch Christen dabei, Schwarze, Weiße und etc. pp.
Also die Diversität im Zug.
Total.
Quasi.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber die hatten dann, als sie das erste Mal mitgezogen sind, bei dem sogenannten Fackelzug.
Ja, doch, das hast du erzählt. Ja,
ja, da haben sie ja ganz, ganz schlimme rassistische auch Anfeindungen erlebt. Nicht von anderen Schützen, sondern von Leuten, die zugeguckt haben, also aus dem Publikum sozusagen. Und das resultierte dann darin, weil ich dann die Jungs fragte, hey, geht's euch gut, das ist furchtbar, was da passiert ist und ey, ich bin so Solidarität und so. Und die so, Raff, das war das geilste Schützenfest ever, ich war so besoffen wie noch nie. Alle anderen Schützen sind gekommen und haben sich entschuldigt und uns den ganzen Abend Getränke ausgegeben und so. Also da gab es wohl so einige Schützen, die sehr beschämt waren über diesen Vorfall. Und ich will nicht sagen, dass sie auch beschämt sein müssen, aber ich finde zumindest die Reaktion toll, dass man dann sagt, ey, so, Jung, komm mal her, du gehörst hier zu und trink dir jetzt mal ein Bierchen und bla bla und so. Wir sind nicht so wie die.
Genau, ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, dass diese Reaktion nicht sein musste, aber sie war eine tolle Reaktion.
Voll.
Weil nur weil irgendein Arschloch, irgendein Scheiß labert, damit habe ich ja nichts zu tun.
Ja.
Aber umso cooler ist es, wenn ich sage, ey, komm, war scheiße, lass mal jetzt einfach einen darauf trinken.
Aber guck mal, wie verantwortungsbewusst die Schützen in dem Moment ja auch waren.
Ja, ja.
Also wenn das jetzt irgendeine Parade gewesen wäre, wer hätte sich denn dazu berufen gefühlt oder sich verantwortlich gefühlt, dafür zu sagen, ey, pass mal auf, wir sind das nicht und die gehören nicht zu uns, das sind einfach nur Zuschauer und wir stehen hier hinter euch. Wobei es mit Sicherheit auch Leute geben wird, die sagen, nee, die gehören nicht dazu. So, aber ich glaube, dass eben aus dieser Schützenkultur auch diese Verantwortung so ein bisschen entspringt, ne? In dem Moment vielleicht sogar. Und dass sie gesagt haben, nee, also gerade als Schütze hier muss ich sagen, Jung, wenn du hier all das erfüllst, was wir erwarten als Schützen von einem Schützen, dann gehörst du dazu und dann stehen wir auch hinter dir. Und eigentlich, also wenn ich so unterm Strich, muss man eigentlich sagen, die Zukunft muss eigentlich, ich will eigentlich sagen, dass das eigentlich was sehr Schönes ist und vielleicht für die Zukunft und gerade auch für dieses Land was Wichtiges wäre, ne? Also diese ganze Schützenkultur.
Absolut. Und wo du eben von Arbeit gesprochen hast, dass es eine richtige Arbeit quasi ist, möchte ich mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für meinen Schützenverein. Es wäre nämlich jetzt kommenden Sonntag, kommenden Freitag. Früher war es der Sonntag, kommenden Freitag wäre die größte Kirmes am Rhein eröffnet worden. Das größte ehrenamtlich geplante und verantwortliche Volksfest Deutschlands.
Das ist so krass.
Es ist komplett ehrenamtlich. Außer ja. die Schausteller, die wir halt quasi dahin ja. bitten und sowas alles, verdient da keiner dran von uns.
Das finde ich so, die Leute wissen das nicht, Sascha. Ja, ja, ja. Die gehen da hin und denken sich, oh, ja. sexy fancy in Düsseldorf am Rhein, ja, welcher ja. Milliardär wird wohl hiermit richtig Kohle machen. Aber keiner, ja. Nee.
Also die Schausteller halt, ne? Hashtag support your locals, ist auch gut, dass die da ihre Kohle mitmachen, beziehungsweise dieses und letztes Jahr leider nicht. Aber ansonsten komplett ehrenamtlich. Da gibt es so einen Platzwart, also so ein Typ, der halt für eine Platzkommission, die plant, okay, dieses Karussell kommt dahin. Ah, dann passt das aber nicht, weil das, weiß ich nicht, schwingt zu sehr. Ja. Also zwei weiter, packen wir dazwischen eine Fressbude. Also da sitzen wirklich Leute, die das planen, wahrscheinlich früher mit Stift und Zettel und heute mit Computer und so, abgespaced. Ganz krass und auch abwechslungsreich. Also du kennst ja die größte Kirmes am Rhein, wenn du rumgehst. Du hast ja überall anders ein anderes Karussell, sodass es auch abwechslungsreich ist, immer verschiedene Fressbuden, dann hast du aber auch immer so die Stammgäste, also ganz hinten das riesige Riesenrad, ganz vorne bis vor kurzem noch die Wildwasserbahn und dann immer die große Achterbahn, also so, dass die Leute, die da jedes Jahr hinkommen, das auch wiederfinden, aber ansonsten auch mal wieder was Neues und so. Das alles passiert ehrenamtlich.
Mega, vielen, vielen Dank stellvertretend, Sascha, an dich. Trag das bitte einfach mal weiter an die Leute, die das organisieren, weil ich muss auch sagen, das ist es ist ja auch eine sehr offene Kirmes im Sinne von, es gibt ja den Pink Monday oder ist
Pink
der
Monday,
Pink Friday?
Ja, genau. Nächste Pink Monday. Und donnerstags laden wir immer Rentner ein. Die dürfen bei uns umsonst essen und umsonst saufen.
Wie cool. Aber wie finanziert ihr das? Habt ihr so eigene Beiträge, die ihr dann einfach...
Ja, wir zahlen Beiträge. Wir zahlen ganz normal also Beiträge an einen Verein.
Und diese ganzen Senioren, und wenn die dann eingeladen werden und so, ja?
Die haben da den Tag ihres Jahres.
Ja, aber wie bezahlt ihr das? Durch diese Beiträge, die ihr zahlt?
Ja, genau.
Und dann macht ihr noch die ganze ehrenamtliche Arbeit?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Brauerei, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, dass die Brauerei vielleicht sagt, ey, coole Sache, wir tun ein bisschen was dazu, zwei Fässer sind für lau, das kann sein, ich weiß es aber nicht. Aber eigentlich ist das komplett ehrenamtlich.
Weißt du, was ich nicht verstehe, wenn ich das höre, ne? In Bezug auf Schützenwesen, auf die St. Sebastianus-Bruderschaft ist das.
Nee, wir sind keine Bruderschaft, bei uns gibt es auch Frauen.
Ich komme mit dem Slang und mit der Kultur noch nicht so ganz
klar.
Wenn es
eine Bruderschaft ist, gibt es keine Frauen.
Ja, das macht
Sinn. Bei uns
gibt es
Kompanien mit Frauen tatsächlich. Ja.
Okay. Ich will gar nicht unhöflich werden, ne? Aber was ist denn da bei eurer Presseabteilung los? Warum weiß ich das alles nicht? Warum verbreitet ihr das nicht? Warum weiß das nicht die breite Öffentlichkeit? Warum habt ihr... Ich glaube, dass der Zuspruch und auch die Dankbarkeit viel, viel größer wäre. Und ich glaube auch, dass ein Großteil der Gesellschaft wirklich denkt, die Stadt Düsseldorf macht das irgendwie und organisiert das alles.
Die Stadt Düsseldorf könnte sogar noch einen Schnuff mehr entgegenkommen.
Ja.
Tatsächlich.
Was geht da bei euch da in Düsseldorf?
Also seit der Love Parade müssen wir Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Auch es ist gut so, dass es so ist.
Ja.
Aber das kostet ein Geld, das glaubst du gar nicht. Da müssen Treppen so gebaut werden, nur für diese Kirmes, dass aber die Wiese nicht beschädigt wird. Und so ein Pipapo, das kostet unmenschlich viel Geld. Danach musst du die Wiese wieder neu wässern, wieder herrichten, weil sich sonst Naturschützer beschweren, was ich auch nachvollziehen kann. Ja. Aber es kostet alles Geld. Und da wäre es cool, wenn die Stadt Düsseldorf vielleicht mal ein bisschen Geld
Ja, vor allem,
würde.
Sorry, ja. Aber jetzt mal ganz
Warte,
im Ernst.
Ich möchte ganz kurz sagen, das fordere ich als Podcaster, nicht als Schütze, Das fordere ich als Podcaster.
Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir reden hier nur von uns. Ja, also Sascha Fassbender und Rafal Hamdan, das sind ganz persönliche Meinungen und wir vertreten nichts und niemanden.
Doch, Chai und Rauch, aber ansonsten
nichts.
Ja,
richtig. So. Und da ich mich selber vertrete, möchte ich jetzt sagen, ey, Stadt Düsseldorf, seid ihr eigentlich noch ganz sauber im Kopf? Was geht denn ab bei euch? Weil du musst ja
was
mal
ist da los im Keller?
Was ist da los? Was verbindest du mit Düsseldorf? Arroganz, Schickimicki, die Kö, die Rheinkirmes.
Und den Karneval.
Und den Karneval. Und den Karneval noch nicht mal so sehr wie die größte Kirmes.
Findest du?
Ey.
Weiß es nicht. Ich bin ja da aufgewachsen. Ich kann es von außen nicht betrachten so richtig.
Du darfst ja auch nicht vergessen, nicht nur, dass ich eine Frau bin und einen Migrationshintergrund habe, ich habe ja auch viele Jahre in Deutschland gelebt und zwar in einer Region, wo das Schützenwesen oder auch der Karneval und all das nochmal, das ist schon sehr spezifisch hier für unsere Region und das macht ja diese Region hier auch wirklich aus. Und ich würde sogar behaupten, ein Großteil der anderen Deutschen, also die überall so in diesem Land verteilt sind, die betrachten das auch sehr argwöhnisch und denken sich, ich finde diese Schütze und Karnevalisten so ganz schön merkwürdig. Also ich will damit eigentlich nur eines sagen, wenn wir all das hier haben in dieser Region, darauf kann man ja eigentlich auch sehr stolz sein.
Absolut.
Und auch gerade, wenn man bedenkt, wie offen das auch irgendwie ja ist, ne? Dieses Geschenk, dieses Image-Geschenk an die Stadt Düsseldorf, das ihr dieser Stadt macht, ja?
Schon seit 1316.
Ey, sag mal, warum lasst ihr euch abziehen? Ihr braucht, ganz ehrlich, weißt du, was ihr braucht?
Warum lasst ihr euch abziehen?
Weißt du, was ihr braucht? Ihr braucht so ein paar Araber und Türken, die euch die Türsteher machen und bei der Stadt Düsseldorf mal anklopfen und sagen, also, jetzt beteiligt ihr euch, aber verdammt nochmal. Das geht doch nicht. Hä?
So in Kasso, Moskau in Kasso, ja, einfach mal anklopfen.
Aber nee, ehrlich, das ist ja voll. Und die Stadt Düsseldorf feiert sich doch voll und tut so. Weißt du, was die Stadt Düsseldorf hat, was ihr nicht habt? Eine verdammt gute Presseabteilung, eine verdammt gute Marketingabteilung. Die Mafia sitzt da wahrscheinlich.
Ja. Also ich meine, die Stadt tut natürlich ein bisschen was, ne? Aber es gibt...
Das hat einfach nur Spaß gemacht, die abzuziehen.
Ja, es gibt hier und da Dinge, wo ich mir denke, boah, da könntest du mal ein bisschen... So, naja.
Sascha, ich würde mich wirklich freuen, wenn du uns jemanden organisierst für den Podcast, der Schütze ist, ja? Kannst du das machen, bitte?
Ich werde mal nachfragen.
Ja, mach das mal. Wirklich jetzt.
Okay.
Wir haben jetzt auf Ton. Das heißt, ich werde dich damit erpressen können.
Weißt du, wie viel wir hier schon im Podcast versprochen haben?
Wir haben alles eingehalten und alle... Hä? Was haben wir denn nicht eingehalten, Sascha? Wir haben die krassesten Talkgäste hier gehabt.
Ich habe irgendwann versprochen, zu recherchieren, wer John Reed ist.
Und wir haben das erledigt.
Aber wir haben es nicht im Podcast aufgelöst. Er ist Autor.
Haben wir nicht? Wir haben da lang und breit drüber geredet. Sag mir bitte nicht, wir haben da vollkommen für umsonst drüber geredet. Und ich habe mir die ganze Scheiße einfach so reingezogen.
Ja, ich habe es hier im Podcast nicht reingehauen, weil ich mir dachte, es gibt bestimmt noch jemanden anders, der John Reed heißt und eine Fitnesskette eröffnet hat. Warum sollte ein Autor, ich meine ein klassischer Schreiberling, warum sollte der eine Fitnessstudio-Kette eröffnen? Deswegen dachte ich mir, komm, scheiß drauf, interessiert doch eh keinen. Aber jetzt haben wir es erledigt.
Ja.
Okay, aber ich könnte hier noch ein Versprechen loswerden.
Ja, wett mal los.
Ich habe nämlich eine kleine Mini-Rubrik vorbereitet. Es ist, also wir machen ja eigentlich immer so den Artikel der Woche oder so.
Machen wir nur noch die Rough Questions.
Im Rahmen dessen interpretiere ich mir da auch manchmal raus die Doku der Woche. Für mich ist jetzt aber mal wieder Zeit, dass wir einen Podcast empfehlen. Es ist der Podcast der Woche, nämlich...
Chai und Rauch.
Ja, auch das. Cui Bono, What the Fuck Happened to... Er kommt ja aus Krefeld. Ken Jebsen. Ganz, ganz krasser Podcast. Ich höre ja diverse andere Podcasts und alle Podcasts empfehlen diesen Podcast. Und dann dachte ich mir so, ja, ich bin ja auch ein Opfer. Wenn ich durch den Supermarkt gehe und irgendwo steht in Rot Angebot oder Aktion, ich kaufe das. Und genauso ist es mit diesem Podcast. Alle möglichen Podcaster empfehlen mir, diesen Podcast sich anzuhören. Also habe ich es gemacht und ich habe ihn durchgesuchtet. Ich habe die letzten Tage fast nichts anderes getan, als diesen Podcast zu hören, weil er einfach großartig ist. Es ist auch Inspiration für uns Radioleute, weil die schaffen es so geil, Bilder in Köpfen herzustellen. Ich habe mich in das Berlin der 90er zurückversetzt gefühlt, obwohl ich in den 90ern gar nicht da war. Ich hatte aber das Gefühl, ich war da.
Du warst in den 90ern auf dieser Welt.
Ja, aber nicht in Berlin.
Ach so, ja.
So. Mit Musik, mit Originalmusik, aber auch mit Musik, die nur für diesen Podcast produziert wurde, mit geilen Sounds, mit Originaltönen. Dann erzählt der Host des Podcasts, erzählt dann über Dinge, die Ken Jebsen gesagt haben. So. Und ich denke so, so verrückt war er doch nicht. Was kommt natürlich im nächsten Mal? Genau der O-Ton von Ken Jebsen, wo er genau das gesagt hat. Und ich denke, großartig, es ist einfach Hammer. Und so geil erzählt. Und jetzt könnte man natürlich zu Recht kritisieren, warum gebt ihr so einem krassen, einflussreichen Verschwörungstheoretiker so viel Plattform? Zum einen ist dieser Podcast Cui Bono produziert von RBB und Ken Jebsen hat sehr lange bei RBB gearbeitet. Ein Schnuff zu lange, weil er ist auch da teilweise seine Verschwörungstheorien losgeworden. Und der RBB hat erstmal nichts gemacht, hat ein bisschen zu lange gedauert. Und ich verstehe das auch so ein bisschen als Entschuldigung vielleicht. Und es ist auch gut, dieses Kapitel mal zu schließen, auch wenn vielleicht ein bisschen spät. Es ist aber auch, dieser Verschwörungstheoretiker steht aber auch stellvertretend für viele andere Verschwörungstheoretiker, weil an seiner Entwicklung kannst du richtig gut erkennen, wie es viele andere Leute in diese Szene und in diese Bewegungen und Querdenker und Co. geschafft haben. Und sie erklären aber auch allgemein, zusammen mit Radikalisierungsforschern, mit Rechtsextremismusforschern, mit Verschwörungstheorieforschern und was weiß ich. Also es ist schon echt sehr faktisch, aber trotzdem unterhaltsam. Sehr gut, wie man diese Entwicklung hinlegt. Es ist rar, hören die an.
Ja, ich war, muss ich gestehen, auch sehr begeistert davon, wie euphorisch und wie unter Feuer du davon berichtet hast und wie du, also das hat man, jeder, der gerade zuhört, wird ja jetzt auch bemerkt haben, wie begeistert du davon gesprochen hast. Und wie super. Du, ey Leute, ihr hättet sein Gesicht sehen, das ist echt gut. Nein, ich liebe das, das ist toll und das ist für mich Journalismus. Und für mich stellt sich die Frage nicht, warum geben wir so jemandem eine Plattform? Nein, wir geben nicht ihm die Plattform, wir geben diesen Journalisten eine Plattform, die darüber berichten müssen. Wir sagen ja auch nicht, das kann doch nicht sein, warum gibt Arte Hitler so viel Plattform? Seit was?
Und NTV und N24.
Ja, seit so vielen Jahrzehnten so Leute, ey. Warum geben unsere Lehrer uns so viel Plattform oder beziehungsweise Hitler eben so viel Plattform? Also ich finde, das ist ein lächerliches Argument und dieses Argument wird immer nur von Leuten gebracht, die einfach nicht so, die spüren, dass das nicht ganz so einfach ist.
Ja.
Und die es sich aber leicht machen möchten und sagen, ja, denen geben wir jetzt keine Plattform. Ich finde das brandgefährlich und das, ich glaube sogar, das verursacht, dass noch mehr Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Ja. Und das ist für mich der einzig richtige Weg, dass solche Leute oder dass zum Beispiel jetzt in dem Fall der RBB Journalisten oder eben Kollegen engagiert hat, diese Produktion zu starten. Und so wie sich das anhört, steckt da ja unglaublich viel Arbeit drin. Und das finde ich bewundernswert. Ich muss nur gestehen, das ist echt eine Eigenschaft an mir, die ich gar nicht mag. Aber ich bemerke, wenn es so um solche Produktionen geht und wenn es um so Arbeit geht und so, ich spüre schon ein bisschen Eifersucht irgendwie, ne? Also ich denke mir dann, boah, ist das krass geworden, boah, haben die das gut gemacht, boah, klingt das geil, was für eine geniale Idee, boah, Raff, warum bist du nicht darauf gekommen und so? Oder anders, warum hast du es nicht einfach gestartet, warum hast du es nicht gemacht, warum hast du diese eine Idee nicht umgesetzt? Mhm. Und also Riesenrespekt und ein Riesendank auch, dass das gemacht wird, dass das möglich wird, dass es eben Häuser gibt, die auch, weil das klingt auch nach sehr viel Geld, wenn wir ehrlich sind.
Und nach sehr viel Selbstkritik auch.
Ja, mal abgesehen davon, ne? Aber du musst ja auch diesen Batzen, wir wissen ja, wie schwierig das ist, auch in bestimmten Instanzen oder auf einem bestimmten Level für Projekte Geld zu kriegen oder auch einfach,
Da sind eine Menge Leute, die das abnicken müssen, sagen wir es mal so.
Genau,
ja.
Da sind eine Menge Leute, die das abnicken müssen, die natürlich auch berechtigt oder nicht berechtigt Zweifel haben oder Kritik und man ist gerade bei so einer Produktion und in so einem Haus ist man doppelt und dreifach vorsichtig und so. Von daher umso toller oder umso schöner, dass es geklappt hat und Sascha, die nächste Idee muss von uns kommen, ja?
Ja. Aber du hast schon recht, es ist ein Riesenprojekt. Also es ist hier Studio Bummens, die kennt man ja, die machen ja auch viele andere Podcasts, die stecken da mit drin, RBB steckt da mit drin. Dann hast du aber auch immer mal wieder so, ich nenne es mal Cameo-Auftritte, dann wird zum Beispiel über Antisemitismus gesprochen und dann kommt ein Cut, ein ganz krasser Cut und dann kommt ein jüdischer Journalist, der Antisemitismus sehr einfach erklärt.
Mhm.
Und dann kommt ein Cut, wird kurz vorgespult und dann spricht die Person weiter, die quasi unterbrochen wurde. Großartig. Fußnote. Sascha Lobo ähnlich. Bei ihm ist es der 11. September. Dann wird vom 11. September gesprochen. Cut. Sascha Lobo erklärt, wie das mit dem 11. September war und wie da Verschwörungstheorien daraus entstanden
sind. Warum ausgerechnet er eigentlich?
Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es wird Gründe geben. Schätze ich mal. Er ist ja auch auch ganz viele Investigativjournalisten, die seit 20 Jahren an Ken Jebsen kleben. Mhm. Großartig. Ja. Also wirklich großartig, zumal Ken Jebsen an sich interessiert er mich nicht, aber mich fasziniert bzw. erschreckt diese ganze Verschwörungstheoretiker-Szene. Einmal, weil ich aber auch so meine eigenen Erfahrungen habe. Als Jugendlicher habe ich die ein oder andere YouTube-Tour gemacht, die an falschen Ecken endete. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt. Und deswegen habe ich nochmal so ein bisschen Special Interest daran, aber Hammer. Hammer. Ja. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Großartig. Sind nur 6 Folgen.
Ja. Also, ist wie eine Amazon-Miniserie eigentlich.
Ja,
ne?
Ja.
Weißt du, was ich mich noch vor ein paar Tagen gefragt habe in Bezug auf diese Verschwörungstheorien? Und also wir wissen ja, dass Rechtsextreme und auch diese Verschwörungstheoretiker sich sehr gut vermischen. Ne?
Und auch Linksextreme,
ja,
das ist das
aber
Kuriose
ich frage
daran.
Mich die ganze Zeit, warum die Superstars der Verschwörungstheoretiker fast alle so einen Migrationshintergrund haben. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja. KenFM
oder Ken Jebsen eben, ich sag immer KenFM, ne, von seiner komischen, er hat Migrationshintergrund, Attila Attila Hildmann, ja. Xavier Naidoo. Ich weiß auch, dass es gibt so eine Art Moderator, der auch bei, weißt du, als sie damals versucht haben, den war das der Bundestag, der gestimmt werden sollte?
Ja,
oder
genau. Also das Reichstagsgebäude, genau.
Stimmt, das Reichstagsgebäude war es. Und ich meine, an dem Tag, da gab es ja irgendwie vorab noch eine riesige Kundgebung. Vielleicht waren es auch 2, 3 Tage vorher. Ich will das jetzt nicht vermischen. Und es gab da so eine Art Star-Moderator, ja, in dieser ganzen Szene. Und der wurde da total gefeiert und der kam auf die Bühne und hat richtig so Stimmung. Es kam mir vor wie so ein Animateur irgendwie, ja, ganz komisch. Ja. Und ich dachte mir, ich fand's komisch, weil alle ihn, ey, hey, und wie geht's und bla, als ob das so ein riesiger Star der Szene wäre. Das war halt ein Schwarzer, ja. Und dem hast du auch angehört, dass er safe nicht in Deutschland geboren oder aufgewachsen ist. Mhm. Und meine Frage war einfach nur, also warum sind die Kennex unter den Verschwörungstheoretikern, also wenn sie selbst Verschwörungstheoretiker sind, sind sie voll super und okay und sowas wie Stars. Also ich finde das alles sehr makaber und ja, ich verstehe es auch nicht ganz.
Ja. Aber es wird auch bei Cui Bono sehr gut erklärt, wie AfD und andere rechtsextreme Gruppen da fischen. Und tatsächlich hörst du interne O-Ton-Dateien, wo dann einer von der AfD sagt, ja, wir sind viel zu spät da reingegangen. Wir hätten viel früher in die Querdenker-Bewegung reingehen müssen. Also du hörst richtig raus, wie die fischen. Und es gibt doch bei der AfD auch einen Schwarzen, meine ich.
Ja,
ne? Und mit dem wird ja... Boah, ein Staubkorn eingeatmet. Mit dem wird ja auch ganz groß geworben, um zu sagen, ja, wir sind ja gar nicht gegen Ausländer und bliblablub. Ja, strukturell aber schon.
Ja, die AfD hat ja so einige Migranten auch in ihren Reihen. Ne? Ja, also gerade alles so aus der ehemaligen Sowjetunion, das ist sehr gut vertreten dort. Shoutout an meine Freunde, die, naja, egal, das schneiden wir am besten raus. Ja, oder ich habe dir auch letztens von jemandem erzählt, der bei der Jungen Alternative, also praktisch der Jugendorganisation der AfD, eine sehr, sehr wichtige Rolle inne hatte und das über viele Jahre und da wirklich Strukturen mit aufgebaut hat. Und ich glaube, sein Vater, ich bin mir sicher, es war sein Vater und nicht seine Mutter, sein Vater ist Türke. Also er hat zu einem gewissen Teil sozusagen einen Migrationshintergrund, beziehungsweise sein Vater. Und das fand ich dann doch schon sehr erstaunlich. Es erstaunt mich auch tatsächlich, wie tolerant da die AfD scheinbar ist, in ihren eigenen Reihen Kennex aufzunehmen. Aber natürlich, gerade am Anfang haben sie das ja auch gerne getan, um eben zu sagen, nein, guck doch, wir haben doch Ausländer, wir sind doch nicht rassistisch.
Die Quotenausländer, ja. Aber ich frage mich ja bis heute noch, was wäre eigentlich passiert, wenn die ins Reichstagsgebäude reingekommen wären? So, ach, oh, guck mal, hier wird ja gearbeitet. Das ist ja ganz komisch. Also ich meine, es war ja auch ein sitzungsfreier Tag.
Ja, da, stimmt.
Außer ein paar Putzkräfte werden da nicht viel rumlaufen. Also was, außer diese Symbolik, was wollten sie da?
Ja, ich
Weil
glaube,
als es in Washington
das.
Passiert ist, da waren ja wirklich Politiker vor Ort.
Ja.
Ja, also.
Aber ich glaube, und das ist das Traurige, ja. Keiner hat damit gerechnet, dass die so weit kommen. Sie selbst ja auch nicht.
Nee. Und glaube, dann diese drei Polizisten, Helden, die die ja aufgehalten haben. Es waren ja nur drei Polizisten dazwischen, bis dann irgendwann Verstärkung kam.
Erstaunlich ist für mich, dass, krass, wir können, also, stürmen wir das jetzt oder also, was passiert jetzt? So?
Also, stehen die da so, kratzen sich da am Hinterkopf, sollen wir da jetzt hin?
Das ist so deutsch und ich feiere das so krass.
Vor allem, da kommst du da so rein, siehst kein Terrarium und du denkst dir so, okay, das sind ja gar keine Echsenmenschen, das sind, die Politiker scheinen ja echte Menschen zu sein.
Ja. Und die trinken auch nicht den ganzen Tag Kinderblut oder was die da denen vorgeworfen haben, ja. Aber wir leben in einer sehr merkwürdigen, makaberen Zeit. Irgendwelche Milliardäre fliegen gerade über unseren Köpfen im Weltall rum. Irgendwie Kanada hat gerade 50 kochende Grad und die Leute sterben an Hitze. Wir hier versinken im Regen. Ich kann kaum rausgucken. Corona, weißt du was, es ist, als hätte dieser Coronavirus diesen Planeten befallen. Als ob Mutter Erde, als ob Mutter Natur, ja, als ob dieser Planet sich diesen Virus eingefangen hat und gerade komatös irgendwo im All rumschwirrt und es ist
und
ganz verrückte
und
Zeit.
Und wir sind alle verrückt geworden. Es ist aber auch irgendwie, du hast es gerade erzählt, Milliardäre fliegen einfach so durchs All. Dann vor ein paar Wochen gab es ja auf dem Mars dieser Mars-Rover, der so eine Drohne gestartet hat. Und ich habe bei mir vor der Tür immer noch keinen Empfang mit meinem Handy. Wie passt das technisch zusammen? Oder dass du im Tunnel immer noch keinen Radioempfang hast? Das sind alles Dinge, das erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Nee, mir auch nicht. Und ich habe heute, ich folge auf Instagram einigen Hip-Hop-Seiten, also auch so Spill the Tea-mäßig. Jedenfalls habe ich gelesen, dass irgendwelche Meteorologen sagen, es gibt so einen Sturm von irgendwas da oben im Weltall und irgendwie könnte das dafür sorgen, dass GPS dadurch durcheinander gebracht wird. Und ich dachte mir, sind wir uns darüber bewusst, dass eigentlich mit nur einer einzigen Sache, die da draußen passiert im Weltall, möglicherweise unser komplettes Netz, also also alles, was mit den Satelliten zu tun hat, ja, das könnte von jetzt auf gleich weg sein. Stell dir vor, wir stehen eines Morgens auf und kein Mensch auf dieser Welt hätte Internet mehr.
Ja, oder, ich meine, es gab ja, der Urknall war ja auch etwas Zufälliges. Stell dir vor, jetzt gibt es das Gegenteil. So einfach jetzt in dem nächsten Moment sind wir alle weg.
Ja.
Who knows?
Ey, irgendwie finde ich diese Vorstellung auch ein bisschen schön. Nicht, dass wir, nicht, dass wir sterben, sondern dass möglicherweise dieser Planet so ein Reset irgendwie starten könnte. Weißt du, was ich meine?
So nach Motto, ey, ihr wart nun wirklich keine coolen Gäste. Raus mit euch. Also, ihr habt euch echt nicht gut benommen. Ihr habt den Laden hinterlassen wie Scheiße.
Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn du Kuchen backen willst und du bist schon so eine Dreiviertelstunde dran und du willst es irgendwie noch retten und dann denkst du dir, weißt du was, scheiß drauf, ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit und du schmeißt den ganzen Scheiß weg und fängst nochmal von vorne an.
Ich fahr jetzt zu Rewe und hol einen TK-Kuchen, ey. Den tau ich mir auf.
Die sind sowieso am leckersten.
Okay. Hast du noch wir haben noch die Rough Questions, müssen wir noch eben abarbeiten, ne?
Ja, aber dann müssen es wieder spontane Rough Questions sein.
Hast du spontane Rough?
Ja, du weißt, wir machen das so wie immer. Sag mir einfach, gib mir ein Schlagwort und mir fällt eine gute Frage ein.
Okay, Unwetter.
Wann hast du zuletzt deinen Keller aufgeräumt?
Beim Einzug.
Ja, ich noch nie. Ich schleppe die ganze Zeit meinen Müll von alten Wohnungen in die neue Wohnung und stopfe alles in den Keller.
Ist das so ein Keller, wo du so die Tür noch zudrücken musst, obwohl sie auf ist, weil sonst alles rausfällt?
Ich sorge schon dafür, dass das Chaos irgendwie, also ich weiß, in welcher Ecke welche Kategorie an Chaos steht. Ja. Also ich habe eine Ecke, so da sind so Dinge drin. Also mein Problem ist auch, dass ich zu faul bin, um zur Mülldeponie zu fahren und dann auch einfach so alte Sachen wegzuwerfen, die ich nicht mehr brauche und so. Ne? Oder auch so altes Werkzeug oder Dinge, von denen ich glaube, nein, ich glaube gar nicht, dass ich das mal gebrauchen kann, aber ich denke immer, irgendjemand könnte mich ja mal fragen, ob ich sowas habe und dann kann ich sagen, ja, ich glaube, ich habe da was im Keller, aber ich lasse dich nicht da rein, weil der ist unaufgeräumt. Also ich habe schon ein bisschen Plan und weiß so, wo was ist, aber ich würde sagen, ohne Scheiß, 70% der Dinge brauche ich eigentlich gar nicht.
Aber es tut richtig gut, wenn du es los bist.
Ja, voll, das ist so eine Last irgendwie, ne? Aber das Gute ist, wenn ich dann etwas zu Hause nicht finde, denke ich, ah, das ist bestimmt im Keller, das habe ich irgendwie irgendwo mal dahingestellt. Ja.
Okay, die nächste Rough Question habe ich spontan.
Okay.
Stell dir vor, du wirst für einen Tag Bruce allmächtig, also beziehungsweise Raaf allmächtig.
Raaf allmächtig. Ich klinge ja fast schon so.
Fast. Okay. Was ist das allererste, was du tun würdest?
Jetzt wirklich, wirklich, wirklich?
Du könntest quasi wie er mit einer Fernbedienung alles steuern oder mit deinem Finger oder so. Was ist das allererste, was du tun würdest?
Ich glaube, das, was wir alle tun würden, in die Vergangenheit reisen.
Aber du kannst nicht mehr zurück, ne? Weil du kannst nur eine einzige Sache tun. Du würdest da bleiben?
Ja, ich würde. Also, aber ich habe, wenn ich dann in die Vergangenheit reisen könnte, könnte ich schon.
Wieder zurück?
Nee, also ich meine auch damit mein eigenes Leben.
Ach,
gar nicht jetzt
so.
Ins Jahre 1913 oder so, sondern ich will einfach, ich will 15 Jahre zurück. Mit dem Wissen, das ich jetzt halt habe, natürlich. Ja. Ne? Ich glaube, dass das etwas wäre, was sehr viele von uns machen würden. An zweiter Stelle glaube ich, ganz, ganz oberflächlich und total unsexy, 100 Millionen Euro würde ich mir so herzaubern.
Guter Deal.
Und als drittes, also erst in meine Vergangenheit zurückreisen. Ja. Wenn das nicht geht, dann eben 100 Millionen Euro. Die würde ich, sage ich dir immer, ne? Ich würde die natürlich mit dir teilen. Und als drittes, ich würde gerne einen Tag einen Penis haben. Also so ein Mann sein einfach.
Ein Tag?
Ja, ich
würdest
gerne,
du die ganze Zeit daran rumspielen?
Ich möchte Nein sagen, aber ich glaube schon. Hör auf damit jetzt. Nicht aus oberflächlichen Gründen, okay, einfach weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass Frauen und Männer in der Hinsicht total unterschiedlich sind. Und also ich glaube, dass Männer noch, vielleicht ist das auch ein Klischee und ich habe das noch nicht zu Ende gedacht, aber ich glaube, dass Männer viel, viel mehr als wir Frauen von der Natur getrieben sind. Und ich möchte es einfach nur, ich will
erfahren.
Ich will wissen, was bei euch nicht richtig ist im Kopf. So, und einfach, also wirklich so dieses, okay, es muss einen Grund haben, dass die so wirklich alles ausschalten, so wenn es darum geht. So, das muss ich, naja. Was ist es bei dir?
Ich würde gerne ins All. Ich würde mir gerne das Weltall angucken.
Boah, ich habe so Angst davor.
Echt?
Ist wie das Meer.
Oh, nee, ich finde das großartig. Nee, auch so die Welt zu sehen.
Boah, krass.
Dann würde ich etwas... Ja, weiß ich gar nicht. Das ist mir, als ich noch einen Schrebergarten hatte, aufgefallen. Und zwar würde ich dafür sorgen, dass es immer regnet, aber nur nachts. Also es ist nachts immer regnet, weil das ist mega gut für Blumen, weil die soll es ja tagsüber nicht gießen. Ja. Und es ist auch gut für uns Menschen, weil wann haben wir so die meiste Zeit unser Leben? Tagsüber. Klar, beim Feiern, so bei der Party ist halt ein bisschen scheiße, muss einen Regenschirm mitnehmen, weil die meistens bis nachts geht. Aber es soll einfach nachts immer regnen.
Das ist voll gut. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie klug das ist.
Ja, ist mir so beim Gärtnern die Idee gekommen. und eine dritte Idee habe ich so gar nicht. Nee.
Ich glaube, ich würde, oder vielleicht auch so für ein Jahr das Internet abschaffen. Aber dann, boah, Totschlag.
Ja, so ein Leben wie früher quasi.
Oh ja, so 90er.
Oh ja.
Boah, ich hätte so Bock auf die 90er.
Ja, oder noch früher. Ich höre ja so gern die 70er und die 80er.
Mhm. Oh. Nee, aber die 90, das war so das heilige Jahrzehnt. Das war irgendwie, boah, die Zukunft so, the future is bright und alles ist gut und gestartet. Ich hatte schon den Eindruck, dass
Musik
das so war.
Aus den 90ern, also so zum Feiern geil,
it's
aber.
It's tearing up my heart.
Nee, dann lieber hier.
Das musst du rausschneiden, ne?
Das ist nicht drin.
Safe.
Schön, Beach Boys, Aruba, Jamaica, oder Greece.
Ja, warte. Hey,
okay, jetzt musst du noch eine Rough Question loswerden.
Okay. Erinnert dich das daran, als ich dieses You're the one.
Ja, bei McDonald's im Drive
gescheit. Ja. Und du hast dich geschämt. Aber ich habe es gerne getan, Sascha Fassbender.
Ich hatte Angst, dass sie mir auf den Burger spucken.
Nein. So, letzte Rough Question, sag, gib mir ein Schlagwort.
Burger.
okay, Burger. Burger. Wann hast du zuletzt heimlich einen Burger gegessen? Heimlich. Es geht um das Heimliche daran.
Meint heimlich so, keine Ahnung, wir hatten welche, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so im Kühlschrank und ich durfte sie nicht essen und habe es einfach getan? Oder meint heimlich auch so ein bisschen sich selbst belügen? So,
ja.
Ich mache eine Diät und dann erstmal zu Mc's.
Das meint eigentlich so richtig ehrenlos. Wie hieß er noch gleich? Hier, der Deutschland gerettet und vereint hat. David Hasselhoff.
David Hasselhoff. Auf dem Boden.
Ja.
So richtig ehrenlos.
So richtig so heimlich Burger essen, so ehrenloses Burger essen.
Ja, fast nach jeder Spätschicht in der Altstadt. Weil wenn du so um 4 Uhr morgens komplett verschwitzt und ekelhaft aus der Bar kommst, hier sind besoffene Leute, dann hast du noch diese Mädels. Es gibt ja diese Plüsch-Adiletten, ne?
Ekelhaft.
Und die laufen dann damit über die Bolkerstraße. Du weißt, wie die Bolkerstraße aussieht. Und in diesen Adiletten ist alles. Kotze, Bier, Wodka-Bull, Krumme, alles, was du brauchst, Jägermeister. Und da gehst du so lang und du denkst dir so, komm, lass dich einfach auf das Niveau herab und ich bin direkt in den Burger King abgebogen, hab mir einen Cheeseburger und einen Chili Cheese geholt und hab das so richtig so auf dem Heimweg gegessen, damit ich nicht mit leerem Magen schlafen muss. Das fühlt sich eklig an, weil du dann auch, ja, muss ich jetzt hier kurz beichten und gestehen, wenn du so im Arsch bist, hast du nicht mehr so mehr Bock, duschen zu gehen. Zähneputzen, ja, I swear, habe ich gemacht, aber danach, ich gehe nach so einer Schicht, bin ich so im Arsch.
Ey, ich geh mit Klamotten, lege ich mich auf die Couch und schlaf einfach ein. Ist mir scheißegal. Ich geh nicht duschen, ich mach gar nichts mehr. Ich leg mich einfach nur noch hin. Ich mach gar nichts mehr hier. Ich kann froh sein, wenn die Kühlschranktür zugeht noch. Ehrlich, ey.
Wenn überhaupt die Eingangstür
Meine Güte. Das glaube ich, können auch sehr gut, sehr viele nachvollziehen, dieses Gefühl von
Wann war
der Schicht.
Dein letzter ehrenloser Burger? Heimlicher Burger?
Ach, also so, so heimlich ist es bei mir eigentlich geil. Letzte Woche haben wir noch Burger gekauft und die habe ich dann in mich reingestopft, während wir hier die Straßen lang gelaufen sind, weißt du noch?
Mhm.
Hat dich das nicht noch abgefuckt oder hast du
ich
das nicht kommentiert?
Ich habe nicht hingeguckt.
Ach,
aus
hast du
Gründen.
Nicht? Warum? Habe ich so hässlich Burger gegessen?
Nee, aber ich habe mich dann hineinversetzt gefühlt in diese Altstadtnächte.
Ach
so.
Okay. Ja. Na, ich hatte einfach Bock, den Burger zu essen, habe ich den einfach auf der Straße gegessen, aber Ich kam auf die Frage, weil ich mal unter Tränen einen Burger gegessen habe. Also ich habe geweint, ja.
Vor Freude?
Nein, so es war eine traurige Situation.
Also, so wie Robin bei How I Met Your Mother, die so stundenlang nach dem geilen Burgerladen sucht und den dann endlich hat.
Wie geil How I Met Your Mother konzipiert war, ne?
Voll.
Aber diese Serie ging leider zu lang. Man konnte sich nie, die haben nicht loslassen können und deswegen ist diese Serie leider unschön zu Ende gegangen.
Weißt du, was da gefehlt hat, was das ganze Problem vielleicht ein bisschen gelöst hat bei Prince von Bel-Air, ist ja quasi das Intro, ja quasi so die erste Szene zu jeder Folge, weil er erklärt ja auch, er rappt ja auch, ne? Und du siehst auch die Bilder und das Intro ist immer die perfekte Handlung zu jeder Folge.
Mhm.
Und so könntest du dann die Folgen von How I Met Your Mother vielleicht ein bisschen abkürzen, weil du hast nur dieses da, 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 da und diese Fotos halt.
Ja.
Ja.
Es ging einfach zu lang. Man hätte ehrenhaft. Es ist wie so eine, wie eine Romanze, ja? Ja. Du weißt, du liebst den Kerl und das ist, oh mein Gott, und alles toll, aber du weißt, das kann auch nur toll bleiben, wenn es ein Ende findet. So, das muss auch einfach mal abgeschlossen werden, sonst kann es kein schönes Ding in deiner Erinnerung bleiben. Ja. Wie dem auch sei.
Apropos Ende, wie war der verheulte Burger?
Jedenfalls, ich saß im Auto und ich weiß gar nicht, was so genau der Grund war für meine Tränen, aber ich bin ein bisschen durchgedreht. Und ich war aber vorher bei KFC, das weiß ich noch.
Du hast da einen Burger gegessen?
Ja.
Hab ich noch nie. Sind die gut?
Ich liebe KFC, das ist so mein To-Go-Fast-Food-Ding, weil ich einfach auf leider sehr klischeehaft, auf so Hähnchenzeugs stehe einfach. Ne? Was soll ich dir sagen, ist einfach so. Und ich weiß noch, ich habe da so einen Burger bestellt, jedenfalls mitgenommen und irgendwas war und ich saß halt im Auto und stand dann auf dem Parkplatz und war so voll fertig und habe dann mit der Person telefoniert und bla 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 und hin und her. Hab so voll geweint. Ich hatte aber noch diesen Burger und ich hatte echt Hunger und habe ich diesen Burger genommen und die Tränen noch in meinem Gesicht und beiß einfach in diesen Burger und an mir vorbeigehen so Leute, die mich so beobachten, wie ich so unter Tränen diesen Burger esse. Und das ist mein persönlicher Bridget Jones Moment gewesen und ist allerdings auch schon einige Jahre her.
Ja, und die
Verteidigung.
Und die an dir vorbeigegangen sind, dachten sich so, ah Bro, Bulimie.
Oh, wow.
Oh, Bro.
Nein, die dachten sich, oh mein Gott, Mädchen, geh auf Diät. So, wisch dir die Tränen ab und stell dich auf den Crosstrainer. Ja.
Mhm.
Warum sagst du das so? Mhm.
Ja, weil ich mir das gerade vorstelle, wie du diesen Burger so umarmst wie ein Kuscheltier, weil du heulst und dann aber auch so da reinbeißt und so ganz langsam verzehrst.
Das erklärt aber vielleicht auch nicht nur meine, sondern die vielleicht auch die ungesunde Art oder der ungesunde Umgang mit Essen so bei so einigen Menschen, nämlich dieses Frust- und Traueressen und so. Ich würde schon sagen, dass ich so jemand bin. Ne? Deswegen habe ich dir heute auch am Telefon gesagt, oh, Sascha, wenn du kommst, ich brauche jetzt erstmal Süßigkeiten und dann sagst du, okay, wir können einen Kuss. Nein, lass uns zu diesem Mega-Süßigkeiten-Store, der jetzt neu eröffnet hat, wo es alle möglichen verrückten Süßigkeiten gibt. Und da hast du mich hingebracht.
Ja, großartiger Laden. Wir werden aber erst in der nächsten Folge verraten, wie er heißt und was es da alles gibt. Vielleicht. Es würde jetzt unnötig in die Länge ziehen, weil die haben alle Süßigkeiten.
Sascha, wir sind total übersteuert.
Nee, sind wir nicht.
Doch, siehst du das nicht?
Nur wenn ich lache. Und wenn wir übereinander reden. So, wir müssen jetzt hier raus.
Ja, okay, Jelle sagt ciao.
Tschö. Voll spannend gemacht.